Funkkolleg Internet. Internet. Der HR-Podcast zum digitalen Wandel.
Funkkolleg Internet, der HR-Podcast zum digitalen Wandel. In diesem Podcast versuchen Helmer Hein, das ist der Leiter der Funkzuliefereinheit des Hessischen Rundfunks, und meine Wenigkeit, Thiemen Glatt, aus dem Steuerungsteam der Kulturunit des Hessischen Rundfunks, alle Fragen, die sich so ein Medienhaus rund um den digitalen Wandel stellen könnte, irgendwie zu beantworten. Zwei, drei Antworten haben wir selbst immer in petto, die werden meistens nicht reichen, deshalb laden wir uns immer irgendjemanden ein, der noch ein bisschen mehr über ein Thema weiß als wir beiden. Und heute reden wir über ein Thema, das mich in den letzten Wochen in meinem Alltag wahnsinnig irgendwie beschäftigt hat. Denn inzwischen ist jeder zweite Satz, den ich glaube ich sage, immer der gleiche und folgende: Ein Produkt herzustellen ist nur die halbe Miete. Die anderen 50% sind die Distribution. Aber was ist eigentlich diese Distribution? Wie bringt man denn Inhalte wirklich an die NutzerInnen da draußen? Wieso muss man zwischen technischer und redaktioneller Distribution ab und zu unterscheiden? Und weil wir über all diese Fragen nicht alle Antworten wissen, haben wir uns eben jemanden eingeladen, der genau das weiß. Und das ist Verena Bruckmann, die Distributionsmanagerin des Hessischen Rundfunks. Hallo Verena, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Was ein passender Gast, oder?
Voll gut, ne? So eine Distributionsmanagerin.
Über Distribution zu sprechen.
Als hätte man es geplant.
Wahnsinn.
Wie oft sagst du diesen Satz, den ich gerade zitiert habe in deinem Leben?
Sehr oft.
Ich hab's gedacht.
Ja, doch.
Ist irgendwie schon noch so, dass wir aus einer Welt kommen, wo der Inhalt so ein bisschen mehr im Vordergrund steht?
Ja, würde ich sagen. Aber ist ja auch verständlich, ne? Dass man sagt, so irgendwie das Wichtigste ist erstmal der Content, Content first, das wird ja immer noch gepredigt, und deshalb, ja, Content ist King, Distribution ist King Kong. Ich sag's direkt am Anfang, ne?
Finde ich auch gut. Wir machen jetzt, jeder hat so einen Schuss frei. Ich habe das mit den 50% gesagt, sie hat King Kong gesagt, den nächsten muss Helmer bringen. Ich habe ja gesagt, du bist unsere Distributionsmanagerin hier im HR.
Yes.
Was macht man da? Was ist das eigentlich? Was tust du den ganzen Tag?
Ich habe so, das sage ich häufig, wenn ich mich vorstelle, auch so externen Runden. Ich bin dafür zuständig, wie unsere Produkte an unsere NutzerInnen gelangen, und zwar auf unterschiedlichen Ausspielwegen, weil natürlich nicht alle NutzerInnen auf allen Ausspielwegen unterwegs sind.
Und das ist jetzt, der Job hat sich ja wahrscheinlich in den letzten Jahren auch radikal verändert, weil sich einfach die Ausspielwege verändert haben. Das heißt, du kümmerst dich um so ziemlich alles Bewegtbild, was wir hier im HR machen, oder?
Genau, das geht vom linearen Fernsehen mit dem Team der CVDs, die also ganz klassisch noch dafür zuständig sind, das Senderablaufschema quasi zu verfolgen, bis YouTube, Facebook, Instagram, all das ist in dem Bereich, den ich betreue, und mein Team natürlich mit mir.
Wieso musst du schon in deinem Job zwischen redaktioneller und technischer Distribution unterscheiden? Weil diese Unterscheidung habe ich ehrlicherweise in meinem Leben erst von Verena gelernt. Das kann ich an der Stelle auch mal offenbaren.
Yes.
Ich komme nämlich auch nur aus einer Redaktion und denke, ja, wir müssen mal gucken, dass der Inhalt irgendwie an die Leute kommt. Aber ich habe gelernt, da muss man frühzeitig schon Unterscheidungen treffen.
Ja, also ich glaube, das konnte man früher ganz gut trennen, weil das so eine Art Produktionskette war. Man hat irgendwie einen Inhalt hergestellt, den hat man schön verpackt, und dann hat man ihn auf die Straße geschossen. So. Mhm. Das ist mittlerweile, glaube ich, schwieriger, oder was heißt glaube ich, weiß ich schwieriger, ja, weil man natürlich schon mitdenken muss, wo will ich denn den überhaupt rausbringen? Wie muss denn der dann zugeschnitten sein, damit ich ihn genau da rausbringen kann? Ist der vielleicht anders, als wenn ich, also ist der im Fernsehen anders aufgemacht, als wenn ich ihn auf Insta raushaue? Habe ich da, keine Ahnung, weniger Zeit zum Beispiel oder eine andere Rahmung? Das sind dann so technische Aspekte. Also ist es ein 16:9 Bild oder habe ich vielleicht ein quadratisches Bild? Technische Distribution, aber natürlich auch Implikationen aus der redaktionellen Distribution, dass ich sage, wie schnell muss ich denn da reinkommen? Wie lange haben die ZuschauerInnen oder NutzerInnen denn Zeit, sich das anzuschauen?
Also das heißt, das vermischt aber auch immer mehr. Es war früher leichter zu trennen.
Ja. Also würde ich schon sagen. Ich würde sagen, also gut, früher, was weiß ich, so lange bin ich jetzt auch noch nicht dabei, ne? Aber klassische Medien, klar, da war es irgendwie leichter zu trennen, und jetzt muss man sich eben schon ganz zu Beginn oder am besten bei der Konzeption oder ersten Idee darüber Gedanken machen, wo es nachher landen soll.
Und damit sind wir beim ersten Themenfeld, das ich beackern wollte. Wann muss man eigentlich über Distribution nachdenken? Weil das ist tatsächlich aus der klassischen Medienwelt, wie ich sie gelernt habe, so immer der letzte Schritt gewesen.
Ne? Immer.
Wir stellen geilen Content her, und dann überlegen wir mal, was muss man noch Technisches tun, damit das über den Äther läuft. Jetzt habe ich in den letzten Wochen und Monaten gelernt, eigentlich sollte man das relativ früh mitdenken. Was wäre jetzt aus deiner Sicht, wenn ich jetzt so ein Produkt hätte, wann müsste ich dich mal fragen, wie machen wir das? Oder kannst du uns da mal helfen, oder sollen wir mal zusammenkommen und drüber nachdenken?
Also immer muss man an Distribution denken, meiner Meinung nach, aber das ist natürlich, sage ich, in aller Bescheidenheit so. Aber ich glaube, man muss tatsächlich relativ früh so, erste Idee vielleicht noch nicht, aber in der ersten Idee ist ja auch teilweise schon angelegt, wo man das irgendwie passend finden würde. Und dann ist ja schon der erste Punkt, wo ich sage, ich mache mir darüber Gedanken, wie möchte ich das denn später, genau, über den Äther bringen. Und das wäre der erste Punkt, wo man sagen kann, hallo, wir hätten hier eine Idee, Sprich doch mal mit uns oder sprich mal oder lass dein Team mal mit uns sprechen. So.
Die Veränderung kommt ja vielleicht auch daher, oder ich nehme das in meinem Alltag so wahr, dass quasi ich mir auch ein ganz anderes Konzept überlegen muss, weil ich einen Inhalt eben nicht nur, ich weiß nicht von Anfang an, oh, das wird jetzt einfach ein Radiostück oder so, sondern wir machen ganz oft, oder wir machen jetzt irgendwelche Dokus für die Mediathek und daraus kann natürlich noch eine Insta-Story werden, daraus kann auch noch ein Radiobeitrag werden, daraus kann auch noch da werden, das Material ist ja da. Das heißt, ich muss ja all diese Kanäle, all diese Gedankengänge, das wird ein viel komplexerer Vorgang, was es umso wichtiger macht, von Anfang an über Distribution nachzudenken.
Ja, weil wir, ne, das auch, wir haben nicht mehr so ein Produkt, was wir rausschieben, sondern wir müssen uns eben Gedanken darüber machen, wie mache ich denn darauf aufmerksam, wie leite ich denn darauf hin, was gibt es denn da für Teilaspekte, die ich vielleicht auf anderen Plattformen teilen kann oder die da gut funktionieren. Und da sollte ich, wie du gerade sagst, am Anfang schon überlegen, wenn ich jetzt hier irgendwie noch Zusatzcontent habe, weiß ich nicht, behind the scenes, der irgendwie eine Fanbase oder eine Community of Interest total interessieren könnte, wo schiebe ich denn das am besten raus?
Hast du oder auch du, Helmer, irgendwie von Funk so ein paar Ideen, was man eigentlich tun kann, eben wenn man am Anfang, wir sitzen am Anfang zusammen, überlegen uns, wir machen jetzt hier Distribution, wie man das miteinander verbinden kann? Gibt es irgendwelche Best Practices, die ihr habt? Habt ihr irgendwelche Ideen, wie man, was habt ihr gemacht, um Distribution zu steigern? Oder die Reichweite am Ende, darum geht es ja eigentlich.
Ja, also pauschal lässt sich das ja nicht sagen. Also bei der Entwicklung fängst du ja am Anfang an, weißt du ja relativ früh hoffentlich, für welche Zielgruppe du das eigentlich machst. Und wenn du die Zielgruppe kennst, dann kennst du in der Regel auch den Ausspielweg, auf dem du diese Zielgruppe triffst. Du weißt, keine Ahnung, die ganz junge Zielgruppe, die treffe ich vielleicht bei TikTok und die Älteren dann vielleicht irgendwie bei Facebook. Und dann weiß ich schon, okay, das ist das Gefäß, in den ich später meinen Inhalt reinpacken will. Dann sollte ich mir jetzt schon mal überlegen, nach welchen Regeln funktioniert dieses Gefäß. Und diese Regeln muss ich beachten. Und dann hat das ganz viel Auswirkungen. Das hat Auswirkungen auf den Inhalt, auf die Art des Storytellings. Das hat Auswirkungen auf Look and Feel, also wie das Ding verpackt ist, welche Grafiken, Farben und so weiter und so fort. Damit es halt den Regeln der Plattform gerecht wird und damit es halt auch der Nutzungsgewohnheit der Zielgruppe, die ich erreichen will, gerecht wird. Und deswegen ist zum Beispiel jetzt irgendwie eine Radiosendung zu nehmen und zu sagen, ich stelle ins Internet und damit habe ich einen Podcast, glaube ich, nicht richtig. Aber ein Podcast ist halt einfach, das ist ein anderes Gefäß, das folgt anderen Regeln, da gibt es eine andere Nutzungsgewohnheit als bei Radiosendungen. Und das musst du halt mit bedenken, wenn du die Leute da tatsächlich erreichen willst.
Das heißt, ich rekapituliere, um Distribution machen zu können, erst muss ich erstmal feststellen, es ist gar kein anderer Workflow sozusagen, sondern es ist ein immanenter Workflow der Produktherstellung und Entwicklung. Das zweite ist, wie bei jeder Produktentwicklung, weil das Thema hatten wir ja auch schon, brauche ich quasi zuerst die zwei wichtigsten Zutaten, eine Zielgruppe und eine Plattform. Und im Prinzip brauche ich auch die beiden Informationen, um daraus ein Distributionskonzept machen zu können. Das muss quasi Hand in Hand gehen.
Yes. Und du solltest deine Zielgruppe kennenlernen. Also das ist ja auch noch so ein Punkt, dass man sagen sollte, ich weiß, welche Zielgruppe das ist. Das können jetzt irgendwie Mediennutzertypologien sein. Das kannst du dir schön durchlesen, aber du solltest dich auch noch ein bisschen damit auseinandersetzen. Wie Helmer sagt, du musst irgendwie wissen, was ist deren Lebensrealität? Was beschäftigt die? Wie möchten die angesprochen werden? Was finden die gerade an Design geil? Wie erwische ich die da?
Wir hatten gerade heute witzigerweise darüber gesprochen, wie sinnvoll es ist, einen Podcast auch auf einer Videoplattform wie YouTube auszuspielen und wann das Sinn macht und wann das keinen Sinn macht. Und zum Beispiel bei so inhaltsgetriebenen Podcasts, wo es um ein spezielles Thema geht, macht das total Sinn, das auf YouTube zu machen, weil YouTube für ganz viele Menschen quasi das zweite Google ist. Ich will was wissen über Raumfahrt und dann gebe ich da irgendwie Raumfahrt bei YouTube ein, dann erwarte ich zwar vielleicht ein Video, aber dann kommt vielleicht auch ein Podcast und den höre ich mir dann auch an. Aber ich würde jetzt vielleicht nicht bei Spotify danach suchen, nach einem inhaltsgetriebenen Podcast. Und dann macht das total Sinn.
Das heißt, aus deiner Sicht, wir brauchen quasi auch Plattformexpertise und wir müssen die aufbauen, um überhaupt Distribution machen zu können. Also mal unabhängig von der Distribution als solche, brauche ich im Vorfeld schon, muss ich die Plattform verstehen.
Auf jeden Fall. Du musst ja verstehen, wie die Mechanik ist, welche Leute da unterwegs sind und sowas. Und deshalb, genau, sinnvoll, dass es Leute gibt, die diese Plattform in- und auswendig kennen, die auch wissen, was passiert ja gerade, was sind gerade Trends, was ist auf TikTok gerade der neueste Shit und warum.
Ich hätte noch ein aktuelles Beispiel.
Das machen wir. Ich stelle immer eine Frage, dann sagt Verena was und dann bringst du ein aktuelles Beispiel.
Das passt tatsächlich sehr gut zu dem, was Verena sagt. Wir hatten vergangene Woche ja wieder eine Live-Show von Worldwide Wohnzimmer, diesmal tatsächlich aus dem HR. Und der HR weiß sehr, sehr gut, wie man lineares Fernsehen macht, auch so eine Studioshow quasi fürs Fernsehen. Und wir mussten das aber komplett umdenken, weil wir das ja fürs Netz gemacht haben. Und denken, naja, das ist doch die gleiche Show, die gleichen Inhalte, die gleiche Mechanik, was soll da anders sein? Naja, weil wir zum Beispiel in Analytics sehen, 65% der Leute, die sich diese Show angeguckt haben, haben das auf ihrem Smartphone gemacht. Jetzt wissen wir leider nicht, wie viele wenigstens das Ding noch gedreht haben, dass sie es 16:9 gesehen haben. Also haben die das quasi in Briefmarkengröße gesehen. Das hat eine Auswirkung auf die Arbeit des Kameramanns. weil ihr natürlich einen ganz anderen Bildausschnitt wählt und nah rangeht an die Leute, Gesichter sehen will, um Emotionen zeigen zu können, weil sonst habe ich da nur noch irgendwie so einen kleinen Punkt und wer ist das? Ist das Felix Lobrecht oder ist es der Benny? Ich kenne es gerade gar nicht. Also da merkst du schon, es wird anders und alle Beteiligten an so einem Produkt müssen anders arbeiten, je nachdem für welchen Ausspielweg, für welche Zielgruppe.
Das heißt quasi eben, es ist zu kurz gedacht zu sagen, Distribution, das ist total wichtig, das müssen Redaktionen lernen. Alle Gewerke, die irgendwie an der Herstellung von Formaten oder Inhalten, redaktionellen Inhalten arbeiten, müssen so ihren Blick ein bisschen neu justieren sozusagen und müssen auch von der Plattform am Ende her denken.
Ja, es gibt, also zählt sowohl, wie Helmer gerade sagt, für die Produktion, es zählt aber auch irgendwie für die Tools, mit denen wir das dann auf die Straße bringen, also Distributionstools, die wir anwenden. Auch da ist irgendwie sinnvoll, wie haben wir denn Workflows, wie kommt das von A nach B, ohne dass es zum Beispiel einen Qualitätsverlust gibt oder.
Ja, und ich glaube zum Beispiel Grafiker, die haben das, glaube ich, hoffe ich, schon immer gemacht, die immer geguckt haben, klar, in welchem Umfeld findet denn mein Produkt statt und dann geguckt haben, was bedeutet das für irgendwie Look and Feel, mit welchen Farben, mit welchen Schriften, mit welchen Bababa arbeite ich da, und natürlich müssen die sich auch anpassen, also mache ich das irgendwie TikTok-mäßig, dann sieht das halt ganz anders aus, als wenn ich irgendwie was Hochglanzmäßiges für die Mediathek produziere.
Das können wir direkt Verena fragen, ich meine, wenn sie noch von was eine Ahnung hat, die hat ja mal Grafikdesign studiert, habe ich gelernt.
Hat sie gemacht.
Ist der Job vergleichbar? Also stimmt die Analogie an der Stelle?
Die Analogie stimmt insofern, glaube ich, dass GrafikerInnen tatsächlich erstmal so eine Analyse immer machen müssen. So, was habe ich denn jetzt gerade vor mir? Also du kriegst ja häufig irgendwie Aufträge von Unternehmen oder je nachdem, in welchem Kontext du arbeitest. Und du musst dich erstmal in diese Welt reinfinden. Du musst erstmal kapieren, was macht denn ein Unternehmen wie, weiß ich nicht, ein Chemiefabrikant? Was bewegt die denn? Worauf sprechen die denn an? Was ist für die denn wichtig? Wie kommunizieren die am besten? Haben die Briefpapier oder machen die große LED-Displays oder sowas? Und ich glaube, insofern stimmt das schon. Da hast du Überschneidungen, weil du erstmal offen sein dafür, so, wo bewege ich mich denn überhaupt? Was sind denn die Bedingungen, zu denen ich hier gerade produziere, arbeite? Ja, also im Sinne für wen mache ich das und mit welcher Perspektive gucken diese Menschen da drauf?
Also ich schreibe mir jetzt ins Heft, Distribution beginnt nicht mit Wissen, sondern mit Fragen.
Ja.
Also Fragen, wie funktioniert was, wo funktioniert was, wie funktionieren die Menschen dort und wie kann ich denen ein passgenaues Angebot machen? Warum ist es so wichtig, den Leuten, je unterschiedlicher die Plattform werden, immer passgenauere Angebote zu machen? Ich meine, wir kommen aus einer Welt, ne? Lineares Radio, Fernsehen, ist immer so viele Menschen wie möglich erreichen. Und alles, was du jetzt sagst, geht ja in Richtung von, guck mal, auf wen du den Pfeil schießen willst.
Ja.
Und dann treff den ganz genau.
Genau, spitz zielen und vielleicht ein bisschen, also den auf jeden Fall genau treffen. Und dann trifft man ja vielleicht auch noch ein paar drumherum. Das ist dann schön. Aber dieses schöne Wort Hyperindividualismus, was irgendwie eine jüngere Nutzerinnenschaft beschreibt, das ist, glaube ich, genau dieser Schlüssel. Wir haben bestimmte Communities of Interest, also bestimmte Leute, die ein bestimmtes Interesse haben, und auf die müssen wir gucken, weil die erreichen wir mit digitalen Produkten halt super gut und die können sich dann damit daran irgendwie erlaben und andere Menschen können das aber auch annehmen. Wir können damit mehr Leute erreichen, aber spitz zielen ist, glaube ich, eine ganz wichtige Maßnahme, die wir ergreifen können, um unsere NutzerInnen wieder adäquat zu erreichen. Das sind eben nicht mehr, wie du gerade sagst, diese Massenmedien.
Ein befreundeter Kollege würde jetzt sagen, in Zielgruppe steckt ja Zielen schon drin.
Von dem habe ich noch nie was gehört.
Ich kann dazu auch noch mal ein Beispiel erzählen.
Das finde ich super. Das wird die
von unserer
strukturierteste Folge, die wir je hatten.
Von unseren norwegischen Kollegen vom NRK, die das extrem gut gemacht haben. Die haben ein Bewegtbildformat entwickelt für, ich glaube, 15-jährige Jungs mit afghanischen Wurzeln in Oslo. Mhm. Ich würde mal behaupten, diese Zielgruppe ist nicht so riesig. Und dann haben die quasi das, was Verena sagte, dann kann man rechts und links immer gucken, für wen ist das, was wir machen, auch noch relevant. Aber wir schießen genau auf diese Zielgruppe. Aber damit treffen wir andere Jungs in dem Alter. Andere mit Migrationshintergrund oder afghanischen Wurzeln. Deren Eltern vielleicht, irgendwie deren Lehrer, Sozialarbeiter, wie auch immer. Vielleicht sogar die Polizei, keine Ahnung. Und haben dann so ein Bild gemacht, welche Zielgruppen an der Kernzielgruppe noch dran docken, wie man vielleicht noch rechts und links mitnehmen kann, damit es sich dann auch lohnt und dass man nicht so nur irgendwie 5 Leute damit erreicht. Aber immer mit diesem Fokus, die in der Mitte, für die machen wir es, die müssen wir erreichen.
Ja, das hat doch auch den Vorteil, dass du dann genau weißt, für die genau schneide ich das zu. Und die können mir sagen, ich mag blau. Und dann kann ich das Ding blau machen. Und dann gibt es zufällig noch mehr Leute, die das Ding auch in blau richtig schön finden. Aber ich weiß ganz genau, die kann ich fragen und die sagen mir, ich finde es blau richtig geil.
Und ich glaube, dass das der grundlegende Schalter ist im Kopf, den man anmachen muss, wenn man vom Linearen ins Digitale geht. wir kommen genau aus diesem Schalter so breit wie möglich und im Glück kriegst du die Spitze, kriegst du auch noch mit. Und genau dieses Grunddenken musst du umdrehen. Und das ist, glaube ich, ja, das ist auch ein Riesenprozess einfach. Ich habe inzwischen so das Gefühl, Redaktionen haben verstanden, dass Distribution total relevant ist und dass man sich da irgendwie engagieren muss und dass man es machen muss. Und dann hört man manchmal den Hilferuf, wir machen hier ein tolles Produkt, wir brauchen jetzt noch jemanden, der Distribution macht. Also wir sind ein tolles Team, wir holen jetzt noch einen rein, der den Hut Distribution auf hat und dann wird das funktionieren. Würdest du zustimmen oder widersprechen?
Ich würde sowohl als auch, weil ich glaube, Achtung, jetzt kommt ein schöner Schlüsselsatz, den werden wir in diesem Hause vielleicht auch noch häufiger hören. Distribution hat zentrale und dezentrale Aspekte. Und ich würde sagen, innerhalb dieser Redaktion ist es natürlich sinnvoll, wenn man mehrere Leute hat, die sich mit dem Thema Distribution auskennen, zumindest so einen Grundstock an Wissen haben. Und dann hilft es natürlich, wenn Leute nochmal, eben wie wir eben gesagt haben, eine Plattformexpertise mitbringen und so weiter. Das kann natürlich nicht jeder in der Redaktion gleich gut drauf haben, weil ich glaube, diese beiden Aspekte, die sind total wichtig.
Also das heißt, wir bräuchten in der perfekten Welt in den Redaktionen Generalisten,
ja,
die so ein Grundverständnis dafür haben. Und Experten kann man sich punktuell mal dazu holen, aber das bringt nichts, quasi einen Experten reinzusetzen, der sich um alles kümmern soll.
Ich glaube, das ist ein ziemlich großer Anspruch, weil das ja auch irgendwie alles so, jetzt sage ich das Wort, volatil ist, dass wir, dass das total schwierig ist, eine Person da reinzusetzen und zu sagen, mach das, sondern die Leute, die sich mit dem Produkt auseinandersetzen, müssen sich auch mit Distribution auseinandersetzen.
Hast du noch ein Beispiel für volatil, Helmer? Ich muss warten, dass er noch sagt, ich habe jetzt übrigens, gestern haben wir über Volatilität gesprochen. Und wenn wir jetzt sagen, wir brauchen in der Redaktion quasi Generalisten, die so ein Grundverständnis dafür haben. Was wäre denn für dich das Grundverständnis? Also was sind so das kleine Einmaleins der Distribution, wo du sagen würdest, hey, Punkt A, Punkt B, Punkt C, das muss doch jede Redaktion irgendwann sich selbst drauf schaffen. Ich mache mal ein Beispiel aus meiner Lebenswirklichkeit. Sowas wie Titel und Textbeschreibung für was schreiben, ne? Das wäre ja völlig Humbug, wenn der Redakteur, der das Stück macht, das nicht tut, weil er ja genau weiß, nur eben um das aus Distributions- und Auffindbarkeitsgründen zu denken, hast du einfach andere Spielregeln sozusagen, du musst dir andere Fragen stellen. Gibt es noch so andere Punkte, wo du sagst, das ist für mich ganz klar das kleine Einmaleins der Distribution, wo jede Redaktion im Prinzip abhacken müsste, wir haben an Titel gedacht, wir haben daran gedacht.
Es ist wirklich so, das klingt so abgedroschen, aber wirklich diese intensive Auseinandersetzung mit der Zielgruppe, weil ich glaube, auch das ist was wir in den Redaktionen häufig, ne, dass man gesagt hat, wir haben einen Inhalt, den finden wir super spannend und den möchten wir gerne aufarbeiten. Und dann aber nochmal alles, was wir wissen, zu hinterfragen und zu sagen, und wie findet das denn, oder wie geht die Zielgruppe damit um? Da nochmal irgendwie Zielgruppenverständnis, Zielgruppenverständnis, Zielgruppenverständnis. Und wenn es ist, dass man sich einen Kasten Bier nimmt und sich 2, 3 VertreterInnen dieser Zielgruppe einlädt und die einfach mal fragt. Das ist natürlich keine medienforscherische Tätigkeit, die sie dann da vollführen, aber es bringt Erkenntnisse über die Zielgruppe. Es bringt auch so einen Moment der, das hätte ich aber gar nicht gedacht. Und das heißt aber für unsere Distribution dieses Produktes, dass wir vielleicht dies oder jenes machen sollten. Vielleicht müssen wir gar nicht, wie ursprünglich angenommen, das auf TikTok raushauen, sondern die Leute sind viel mehr auf Insta unterwegs oder so.
Ich habe ein Beispiel.
Endlich.
Bei unserem Orientierungsformat Bubbles für 14- bis 16-Jährige, da haben wir natürlich auch geguckt, so welche Tags hinterlegen wir, dass Menschen, die quasi nach diesen Wörtern suchen, möglichst auf unser Angebot quasi stoßen. Und wir wollten ja 14- bis 16-Jährige erreichen. Jetzt kannst du ja wunderbar über verschiedene Tools, da irgendwie keine an Google Keyword-Suche gucken, suchen die eher nach, weiß ich nicht, Toilette oder nach WC. Und dann weißt du, oh, die suchen mehr nach Toilette als nach WC, also sollten wir das reinschreiben. Und dann sprichst du mit der Zielgruppe und die sagen dir, Alter, bei uns wird doch niemand jemand Toilette sagen, die sagen alle Klo. Und dann musst du natürlich Klo reinschreiben. Weil die du erreichen willst, nutzen halt dieses Wort und die müssen dann bei dir landen und nicht die ganzen anderen, die da nicht hinkommen werden, weil sie kein Orientierungsformat für 14- bis 16-Jährige brauchen.
Bei Bubbles haben wir uns die Frage gestellt, das weiß ich auch noch immer, wir versuchen den Titel genau die Frage zu nehmen, die Leute bei Google eingeben würden. Also nicht nur das Keyword finden, sondern wir sind mal phasenweise so weit gegangen, quasi zu sagen, wie rasiere ich mir die Beine? Genau die Frage, die bei Google kommt. Und das haben wir gemacht, nicht irgendwie als klar war, wir machen das Thema, sondern wir haben so ein Sheet gemacht für jede Folge, wo wir gesagt haben, wir wollen ein Thema behandeln und das war der erste Punkt. Was würden Leute bei Google suchen? Und das war ganz oft am Ende der Titel dann der Folge.
Ja.
Genau, und dann, um nochmal zurückzukommen, das müssen jetzt nicht nur die RedakteurInnen oder AutorInnen wissen, die dieses Wissen mitbringen, sondern andere auch, zum Beispiel die Hosts, dass sie dann in einer Moderation eben auch mit diesen Wörtern arbeiten, weil Google natürlich nicht nur guckt, was steht in dem Beschreibungstext, was steht in den Text, sondern auch das Audio scannt und weiß, ist das konkurrent, passt das zueinander? Und dann muss die halt auch so reden und diese Wörter halt auch benutzen, damit auch dem Algorithmus klar ist, ah, das, was draufsteht, ist auch drin. Das spiele ich mal Leuten aus, die das interessiert.
Und das geht dann ja auch in die Richtung, die ich eben schon angedeutet habe. Im Prinzip, Distribution ist eben nicht nur der Punkt von, wir bringen wir den Inhalt auf eine Plattform oder so, sondern die Frage auch, welchen Host wähle ich eigentlich? Also da beginnt ja dann offensichtlich auch schon die Distribution. Die muss zum Thema passen. Der muss irgendwie vielleicht, also gerade ich glaube auf dem Podcastmarkt, so zumindest gehen wir so vor, steht für eine Community und bringt auch schon eine Reichweite in dieser Community mit, weil wir haben sie nicht. Und das ist ja ehrlicherweise so der größte Unterschied zu früher. Wir hatten einfach eine natürliche Reichweite im Linearen, weil das Angebot war so gering. Ich meine, die Schwarzwaldklinik hat nicht den Rekord der Einschaltquoten, weil es die beste Sendung aller Zeiten war. Nein. Mutmaßlich. So. Aber das sind ja quasi Distributionsentscheidungen, die ich total früh anpacken muss.
Ja.
Ja, absolut. Und es kommt ja auch darauf an, welcher Inhalt das ist, ja. Also spielst du quasi jetzt wie bei Worldwide Wohnzimmer, da hast du irgendwie Dennis und Benny Wolte, die jetzt auch einen Podcast haben und die bringen natürlich eine riesen Reichweite mit und ganz viele hören das, weil sie die Jungs einfach kennen und mögen. Aber Leute, die zum Beispiel an Raumfahrt interessiert sind, die hören dann den Weltraum-Wagner, auch wenn Weltraum-Wagner jetzt nicht irgendwie einen YouTube-Kanal mit 1,3 Millionen Abonnenten hat, weil da ist es quasi inhaltsgetrieben. Und da ist der Zugang einfach ein anderer. Deswegen muss man es natürlich mitbedenken.
Es ist das ständige Hinterfragen, das habe ich auch eben bei dir rausgehört, quasi von, was bin ich für ein Format, was muss ich dafür liefern, auf welcher Plattform, für welche Zielgruppe und wie passt es zusammen?
Yes.
Das ist mal schön für dich zusammengefasst, kann man so rausschneiden. Dankeschön. Kannst du in Redaktionen so, kannst du auf den AB, kannst du hinten dranhängen.
Ja.
Jetzt trotzdem, man schreit ja trotzdem dann danach immer ganz oft nach einem Distributionskonzept. Das ist auch so ein Buzzword inzwischen schon. Wir haben ein Format, wir brauchen noch ein Distributionskonzept. Und das macht ja durchaus auch Sinn. Hast du Ideen, welche Bestandteile man da alle mitdenken könnte? Ich meine, wir haben die eine Seite, das hatten wir gerade mit der Entwicklung. Und die andere Seite jetzt quasi, wir haben ein tolles Format. Wie können wir spreaden? Was können wir tun? Ich meine, so ein, was man immer dazu sagt, ist Social Seeding. Jetzt habe ich es weggenommen.
Okay. Jetzt hast du es mir weggenommen.
Dann darfst du damit anfangen und gucken, ob du noch was ergänzen kannst.
Ich sag mal, Social Seeding.
Was ist denn das, Verena?
Es ist einfach, sich Gedanken darüber zu machen. Das hat Helmer eben schon angetextet. Haben wir irgendwie Menschen, die in dem Format inkorporiert sind, sind es Hosts oder sowas, und die eine eigene Community mitbringen, die irgendwie selbst MultiplikatorInnen für bestimmte Dinge sind. Haben wir sowas wie Interessensverbände zum bestimmten Thema? Also wenn wir sowas haben wie, weiß ich nicht, Pflegenotstand in Deutschland, gibt es dann ein Interesse von bestimmten Lobbyisten, Verbänden, das zu teilen, auch selbst Fanbases nutzen und sowas. Das alles ist so ein, sind Bestandteile von Social Seeding, die mit in so ein Distributionskonzept gehören.
Beispiel. Anderes Funkbeispiel von Deutschland 3000. Die gehen ja quasi, bevor sie eine Folge planen, suchen sie genau diese Group of Interest, von der Verena gerade gesprochen hat. Und gerade bei Facebook gibt's ja Gruppe noch und nöcher, wo sich so Gleichgesinnte oder an einem Thema Interessierte irgendwie finden und gehen da rein und sprechen mit denen, um rauszufinden, wer ist die Zielgruppe, wie ticken die, was interessiert die, was ist deren Bedürfnis, das wir befriedigen können. Dann produzieren die, dann gehen die zurück in die Gruppen und sagen, guck mal, wir haben einen Film dazu gemacht, und dann triffst du halt genau die Leute, die es auch wirklich interessiert, und geht die Reichweite hoch.
Also die Grundfrage ist quasi, wer könnte diesen Inhalt teilen und wie kann ich die Person adressieren?
Genau. Mit welchem Interesse auch vielleicht teilen?
Ist das für dich auch ein Punkt der Distribution? Muss ich quasi, ich benutze das Wort so gerne, den Hebel finden?
Ja.
Dann ist die Frage, es reicht eben nicht nur, denen zu sagen, Achtung, wir haben da was, sondern ich muss quasi das irgendwie mit einer Botschaft oder mit einem Dreh versehen, damit die getriggert werden.
Ja, total. Also es kann ja sowas, es gibt ja dieses Wort shareable content. So, wenn ich zeigen will, dass ich ein ganz toller Hecht bin oder sowas, das könnte ja zum Beispiel ein Motiv sein, weshalb du sowas teilst.
Dann gehst du in eine Fischer-Community.
Genau. Oder du bist irgendwie super politisch engagiert und findest, dass dieses Thema viel zu unterrepräsentiert ist, und dann teilst du es deshalb. Also da gibt's ja irgendwie, genau, diesen Triggerpunkt oder diese Mechanik musst du finden und dir vielleicht vorher auch mal Gedanken darüber machen, welche unterschiedlichen Mechaniken bedient vielleicht mein Produkt? Also kann ich das vielleicht auf mehrere Mechaniken ausweiten und sagen, für die ist der Aspekt wichtig, für die anderen ist der Aspekt wichtig.
Hast du noch ein Beispiel?
Ich glaube nicht.
Also, ich habe gelernt inzwischen, Distribution beginnt bei der Formatentwicklung, und jede Entscheidung, die ich quasi auf dem Weg treffe, muss immer auf den Distributionsaspekt abgeklopft werden, sozusagen, wenn auch nur gedanklich.
Korrekt.
Dann haben wir quasi den, ich sag mal, den operativen Teil. Da sind wir irgendwie bei die richtigen Titel finden, die gefunden werden. Da sind die Keywords der Punkt. Da geht's irgendwie, wie finden Leute auf meinen Inhalt? Das muss in der Beschreibung, im Beschreibungstext genauso sein. Da kommt auch, und da frage ich dich jetzt nochmal, weil da bist du ja auch Expertin, diese grafische Komponente dazu. Es reicht eben nicht nur die Textkomponente, sondern das muss ja einheitlich wirken, wenn ich irgendwas in dieses Internet zum Beispiel stelle.
Ja, ich muss ja wissen, wer mit mir spricht. Also wenn ich was in dieses Internet stelle, wo ja sehr viele Leute mit mir sprechen und sagen, hier, ich habe keinen Scheiß für dich, dann muss ich ja auch wissen, wo kommt der geile Scheiß denn her? Wer spricht denn gerade mit mir und was gehört denn alles dazu? Und das kann man natürlich über diese grafische Komponente machen. Damit kann ich ja auch Zielgruppen erwischen, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, angenommen, ich wollte ein Format über die deutsche Rap-Community machen, dann sieht es vielleicht anders aus als die für die Musikantenstadel-Fans. So. Und ich glaube, das ist ein total wichtiger Aspekt, dass man sieht so, oh ja, das ist für mich gemacht, das spricht mich an.
Und dann ist die andere Erkenntnis eben, die genau daraus resultiert, ich muss permanent monitoren, wen ich erreichen will und wie die sich verhalten, wie die sich bewegen. Also das ist ja, ich glaube, das Schlagwort an der Stelle ist dann Audience Development. Vielleicht mal da mal eine Folge noch dazu, Helme. So, wo eben, wie monitore ich eigentlich diese Menschen, weil ich eben daraus meine Entscheidung ableiten kann. Dann haben wir das. So, dann ist das Format auf der Strecke, wir haben es hergestellt. Dann haben wir der letzte Punkt, im Prinzip dieses klassische Distributionskonzept, wie man es, glaube ich, häufig verwendet. In welche Gruppen gehe ich damit? Aber auch doch, gibt es Multiplikatoren? Also habe ich vielleicht auch irgendwelche Prominenten oder Menschen mit einer Reichweite, die es für uns teilen können? Gibt es da irgendwie Beispiele oder Ideen, wo ihr gedacht habt, ey, ich nehme mal hier jemanden, der es teilen könnte? Oder ich, also jetzt nicht eben eine Community, weil die für ein Thema brennt, sondern wir sagen mal, XY, mach mal Werbung für uns.
Naja, die private Wirtschaft macht das tagtäglich. Die geben nicht mehr viel Geld aus, um irgendwie bei den privaten Fernsehsendern irgendwie in der Werbepause einen Werbespot zu schalten, sondern die suchen sich einen Influencer, der quasi von seinen Markenwerten oder von seinen Werten insgesamt irgendwie für dieses Produkt stehen könnte und sagen, die, kannst du nicht hier bei deinem nächsten Insta-Reel mal unsere Wasserflasche in der Hand halten und erreichst damit Leute. Also die machen das ja genauso und wollen damit quasi ihr Produkt verkaufen. Und wir wollen ja auch ein Produkt verkaufen, auch wenn unseres fast kostenlos ist.
Fast.
Danke für Ihren Beitrag.
Aber natürlich wollen wir ja auch, dass wir die Inhalte, die wir herstellen, von denen wir überzeugt sind, dass die halt auch mir ankommen. Und natürlich müssen wir dann irgendwie auch Gedanken machen, wie machen wir dafür Werbung? Also ich meine, wir hängen ja auch Plakate draußen an Litfaßsäulen, aus genau dem gleichen Grund.
Unser Wert ist quasi nicht das Geld, sondern der Journalismus. Und wir besetzen manchmal Themen und können Themen besetzen, für die Leute auch brennen. Also jetzt nicht nur Menschen in Communities, sondern auch prominente Menschen. Und ich glaube, da steckt noch ganz viel Chance drin, die quasi für so ein Thema zu gewinnen. Sei es auch als Interviewpartner im Stück oder so, weil man dann die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es später geteilt wird. Und so werden ja Distributionsfragen einfach immer mehr zu redaktionellen Fragen, weshalb ich mich die ganze Zeit frage, wahrscheinlich kann ich das gar nicht mehr trennen. Also im operativen Alltag kann ich diese Felder gar nicht trennen, weil fast jede redaktionelle Entscheidung, die ich treffe, die Richtung Zukunft gewandt ist, also nicht vom Inhalt kommen, sondern alle, sind Distributionsfragen.
True. Ja.
Das habe ich jetzt gelernt. Mir reicht das für heute. Mehr kann mein kleiner Kopf nicht verarbeiten. Hast du noch eine Frage, Helmer? Beschäftigt dich noch was? Oder hast du alles gehört, was dich in deinem Alltag so beschäftigt?
Ja, ich habe ja ein paar Beispiele gebracht, glaube ich. Ich hatte vorhin nur als bei der zweiten Erkenntnis, ich glaube, die würde ich sogar unter 2a, 2b nochmal separieren im Sinne von, ich denke, dieses ganze Thema Metadaten mit Titel, Text, Beschreibung und so weiter, also das war das Thema operative Kiste, das muss natürlich in der Redaktion passieren, aber auch alle anderen an dem Produkt Beteiligten müssen wissen, wie muss ich das drehen, wie muss ich das schneiden, wie muss ich das hosten und so weiter und so fort. Das sind, glaube ich, nochmal so zwei Paar, das eine bereitest du ja auch schon ganz intensiv mit vor und beim anderen bist du dann hinten raus beim Konfektionieren nochmal am Nacharbeiten, Nachjustieren.
Und dann brauchst du quasi auch immer interdisziplinäre Teams, die sich die gleichen Fragen stellen, mit ihrer Brille sozusagen. Auch das war eine Erkenntnis heute. Verena, ich habe viel gelernt. Danke.
Das ist gut.
Ich habe von dir sowieso schon nicht nur heute viel gelernt. Vielen Dank.
Oh, danke euch. Mir wird ganz warm ums Herz.
Und weil ich jetzt direkt Distribution anwenden möchte und gelernt habe, dass das quasi beim Publikum beginnt, würde ich jetzt mal noch sagen, bevor wir aufhören, falls ihr denkt, Mensch, diese Hyopies, Helmer und Thiemen, sollten mal ganz dringend über Thema XY reden, Audience Development oder Social Seeding, dann sagt uns das, schreibt uns
an funk@hr.de,
was ihr schon immer mal beantwortet haben wollt und dann werden wir entweder gucken, ob wir selbst beantworten können oder jemanden finden, die auch nur annähernd so klug ist wie Verena und uns Fragen beantworten kann.
Wir müssen jemanden suchen, so oder so.
Ja, stimmt. Aber du hast doch so viele Beispiele, Helmer.
Das reicht ja nicht.
Genau, und dann würden wir darüber reden, weil wir wollen auch nur das beantworten, was ihr euch fragt.
Und wenn sich jetzt jemand noch fragt, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Bewegtbild für lineares Fernsehen und einem Bewegtbild für Mediathek, der kann unsere alte Folge mit Janina Strothmann hören. Da erklärt sie das nämlich auch nochmal sehr schön.
Stark. Du hast Distribution aber komplett verstanden heute. Verena, dein Zoll ist hier erfüllt. Ich glaube, es gibt noch andere Redaktionen, denen du in Zukunft ein bisschen helfen kannst. Bring doch einfach diese Podcast-Folge mit. Das war die neue Folge Funkkolleg Internet, der HR-Podcast zum digitalen Wandel. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank, Helmer, für die Unterstützung. Aber ganz besonders vielen Dank an Verena Bruckmann, die Distributionsmanagerin des Hessischen Rundfunks. Bis bald.
Ich danke auch.
Danke, ciao.
Tschüss.
Funkkolleg Internet. Internet. Der HR-Podcast zum digitalen Wandel.